Kapitel 14. Gottes Prüfung. Die Morgensonne ging über den hohen Bergen auf und färbte die schneebedeckten Gipfel rosa. Die Wolken am Himmel teilten sich in einem geheimnisvollen Tanz, als wollten sie die Schüler des Weisen willkommen heißen, die auf die Bergwiese gekommen waren, um ein weiteres Stück Wissen vom Meister zu erhalten. Die Jünger bewegten sich in einer einzigen Reihe über die Lichtung und unterhielten sich leise. Jeder kannte seinen Platz in der Reihe und versuchte nicht, den anderen zu überholen. Jeder war an seinem Platz. Der Hüter des Wissens erwartete seine Schüler bereits auf der Lichtung und hieß sie herzlich willkommen, indem er jedem von ihnen Strahlen der Wärme und bedingungslosen Liebe schickte. Kaum hatten sich die Schüler um den Großen versammelt, flog die zierliche Hand einer Frau auf. Der Weise nickte gutmütig und erteilte dem Mädchen das Wort. »Lieber Lehrer, sag mir, was ich tun soll«, sprach sie schnell und senkte ihre blauen Augen auf den Boden, als hätte sie Angst, etwas zuzugeben. »Nach deinem Unterricht fühle ich eine unglaubliche Energie. Ich möchte tanzen, kommunizieren, das Wissen weitergeben, aber sobald ich nach Hause komme, scheint die Energie zu verschwinden. Ich will immer bis 11 Uhr schlafen, mit Seifenopern und Eiscreme zu Hause bleiben. Was kann ich tun? Wie kann ich motiviert und bereit bleiben, anderen zu helfen?« Der Weise lächelte und reichte dem betrübten Mädchen die Hand, wobei er durch seine Berührung ein Stück seiner Lichtenergie übertrug. »Milena, mach dir keine Sorgen. Das ist ein Problem, mit dem viele Menschen auf ihrem Weg zur Erleuchtung konfrontiert sind. Um die Motivation nicht zu verlieren, musst du dich ständig daran erinnern, dass jeder Tag eine Prüfung Gottes ist. Der Allmächtige beobachtet uns immer. Er spürt unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle. Und nicht nur unsere Zukunft und Gegenwart hängt von seinen Beobachtungen ab, sondern auch das Leben nach dem Tod, die Reinkarnation. Man muss sich jeden Tag positiv einstimmen, sich Fragen stellen. Welche guten Dinge werde ich heute tun, um auf einer höheren Ebene zu sein, noch näher bei Gott? Wie kann ich gutes Karma anhäufen? Was werde ich für meine Entwicklung tun? Dann werden all die leeren Wünsche auf dem Weg zum großen Ziel unbedeutend erscheinen. Und selbst wenn du abgelenkt bist, werden sich deine Gedanken immer noch den großen Dingen, Taten und Gedanken zuwenden. »Danke, Meister. Jetzt wird mir alles klarer«, lächelte Milena strahlend. Ihr Blick strahlte Ruhe und Zuversicht aus. »Lehrer«, ertönt die Stimme einer anderen Frau, »ich habe ein etwas anderes Problem. In unseren Seminaren bin ich voller Wissen und Motivation. Ich weiß, was ich vom Leben brauche. Ich kann meine Wünsche kontrollieren. Aber nach dem Unterricht, sobald ich ein Kompliment von einem Mann bekomme, schmelze ich sofort dahin. Ich vergesse alles, was ich gelernt habe und denke an eine Heirat mit dem ersten Mann, den ich treffe. Ich meine, er scheint meine Hilfe zu brauchen. Wie kann ich dieses spontane, unbedachte Verlangen in Schach halten? Julia, um das zu verhindern, musst du dich richtig aufstellen. Denke an Gott, die Liebe, die Selbstentfaltung und die Energie der höheren Ebenen. Und vergiss nicht, dass Gott jeden Tag eine Prüfung für uns abnimmt. Wir dürfen also keine Schwäche zeigen und uns nicht unterkriegen lassen. Sonst ergreifen die Larven sofort unsere Aufmerksamkeit und nehmen sie uns weg. Sie lassen uns nicht an das Hohe denken. Sie stellen sich nur auf die materiellen Bedürfnisse ein. Schlaf, Essen, Unterhaltung. »Oh, das passiert immer bei Seifenopern«, rief Milena aus. »Man denkt, man sieht sich eine Folge an und dann kann man nicht mehr aufhören, sie zu sehen. Man schaut eine ganze Staffel, dann eine zweite und eine dritte. Und danach hat man keine Lust mehr auf spirituelle Praxis oder Selbstentfaltung. Man will sich nur noch hinlegen und Seifenopern sehen, Tag und Nacht.« Die Studenten lachten und viele erkannten sich in Milenas Beschreibung wieder. »Ein sehr gutes Beispiel!« Der Meister lächelte das Mädchen an. ein hochgewachsener Mann mit freundlichen blauen Augen und einem müden Blick darunter trat vor. »Großer Meister«, meldete er sich zu Wort. »Ich genieße die Aktivität in den Klassen sehr, aber wenn es mehrere Kurse hintereinander oder mehrere an einem Tag sind, fühle ich mich sehr müde. Alle meine Krankheiten fangen an aufzuflackern und ich möchte nur noch auf der Couch liegen. Wie kommst du mit diesem Lebensrhythmus zurecht?« Er schwieg einen Moment. Dann sagte er leise und senkte den Blick, als wolle er ihn vor dem Meister verbergen. »Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht weitermachen kann. Ich kann nicht mehr. Michael, das zeigt, dass du eine schwache Einstellung hast. Der Grad der Müdigkeit hängt davon ab. Wenn die Stimmung gut ist, hat man viel Kraft und Energie, um große Dinge zu tun. Wenn die Stimmung schwach ist, dann fühlt man sich kaputt, müde, faul und hat dumme, unbedeutende Wünsche. Es ist unerlässlich, dass du dich mit erhabenen Gefühlen und Zuständen motivierst. Dann wird Gott den ganzen Tag mit ihnen sein und ihnen leichte Energie für die Verwirklichung aller guten Ziele geben. Lehrer, wie richtet man sich richtig ein? Fragte ein kleines, fülliges Mädchen mit Sommersprossen im Gesicht interessiert. Sie war ganz neu in der Klasse. Um sich aufzustellen, muss man sich die richtigen Fragen stellen, antwortete der Hüter. Zum Beispiel, was ist der Zweck meines Lebens? Wofür lebe ich? Warum bin ich auf der Erde? Um Menschen zu helfen, schlug Julia vor. Der Weise nickte zustimmend. Meister, sobald ich anfange, mich abzustimmen, mir die richtigen Fragen zu stellen, kommen mir sofort Gedanken in den Kopf. Ruh dich aus, denk an dich. Du hast Schmerzen. Was ist das? Fragte Michael erneut. Auf diese Weise versuchen sie, uns von der Hauptsache abzulenken, den Menschen zu helfen. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf schlechte Dinge, auf das Böse und die Negativität. Wir sollten also immer auf der Hut sein. Sobald du Schwäche verspürst, sag zu dir selbst, »Ah, die Teufel nehmen mich wieder beiseite. Sie kommen wieder auf mich zu.« Verwerfe alle schwachen Gedanken und negativen Gefühle und beginne, durch Stärke an sich zu arbeiten. Setz den Weg fort, um dich selbst und die Welt um dich herum zu verbessern. Dann wird sich die richtige Einstellung einstellen und mit ihr eine Menge heller Energie und Kraft. Der Hüter des Wissens beendete den Satz und sofort erschien eine neue Hand in der Luft. »Lieber Lehrer, ich bin sehr besorgt darüber, dass es in unserer Gruppe ständig zu kleinen Streitereien kommt. Jeder hat auf seine Weise Recht, jeder will helfen und Gutes tun, aber keiner will dem anderen zuhören.« Traurig, sagte der junge Mann in der traditionellen orangefarbenen Robe und schaute den Hüter hoffnungsvoll an, in der Erwartung eines weisen Rates. »Viktor, gut, dass du das Thema ansprichst.« Mit einem warmen Lächeln antwortete der Weise, »Wir alle müssen verstehen, dass solche kleinlichen Streitereien die Erleuchtung und den göttlichen Zustand behindern. Wir müssen lernen, einander zuzuhören und in uns selbst alles zu kultivieren, was Licht und göttlich ist. Nur dann werden wir in der Lage sein, die Menschen zu führen.« »Großartig! Aber wie soll man alle in der Gruppe unter einen Hut bringen, wenn jeder glaubt, er habe Recht?« rief die neu Angekommene fast aus und richtete ihre hellgrauen, strahlenden Augen voller Respekt und Hoffnung auf den Meister. »Carina, du musst auch die richtige Einstellung dazu entwickeln. Zum Beispiel mit Hilfe des gemeinsamen Gebets. Es wird helfen, uns daran zu erinnern, warum wir alle hier sind und in welchem erhabenen Zustand wir sein müssen, um die Gnade Gottes zu den Menschen zu bringen, wie wir miteinander umgehen sollten. Wenn das Gebet gut ist, gibt es die richtige Grundeinstellung, dann läuft alles in Harmonie. Aber wenn das Gebet schwach ist und die allgemeine Stimmung nicht gut ist, wird jeder von uns seine persönliche falsche Stimmung haben. Das ist die Ursache für all die Streitigkeiten. Lehrer, woher kommt diese falsche Einstellung? Fragte Viktor. Alles kommt von der Gesellschaft, sagte der Hüter mit Traurigkeit in seiner Stimme. Eine kranke Gesellschaft flößt negative Gefühle und Reaktionen, schlechtes Denken und schlechte Einstellungen ein. Ein Mensch umgibt sich von Geburt an mit Dämonen, die seine Persönlichkeit ruinieren, in ihm Ängste, Komplexe und einen negativen Geist formen. Deshalb ist es jetzt, in diesem Bewusstseinsalter, sehr wichtig, einen guten Geist in sich selbst zu kultivieren, und zwar durch eine Willensanstrengung. Ein positiver Geist kommt nicht von selbst. Man muss ihn in sich selbst kultivieren, und in der Gruppe sollten alle ermutigt werden, einen gemeinsamen spirituellen Geist zu haben. Dann wird es keine Streitereien geben. Großer Meister, ich habe ein Problem, sagte eine schwarzäugige, orientalisch aussehende Schönheit in einem beigen Seidenanzug. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich mich davon abhalten kann, mit den Helfern und den mir nahestehenden Menschen zu kommunizieren? Morgens mache ich spirituelle Übungen, fühle mich als Leiter der göttlichen Energie und Liebe, aber sobald ich in der Organisation auf Schwierigkeiten stoße, verschwindet dieser erhabene Zustand. Ich werde wütend, reizbar und kann nicht mehr unterrichten oder Lichtenergie an andere weitergeben. Lija, vor dem Unterricht solltest du immer einen privaten Ort zum Beten finden, antwortete der Weise. Wenn mehr als eine Person in der Klasse ist, könnt ihr gemeinsam beten. Es ist wichtig, sich in die richtige Stimmung zu bringen. Man muss sich fragen, wozu tun wir das alles? Der Hüter schaute die Jünger fragend an und ermutigte sie, über die Antwort nachzudenken. Um den Menschen erhabene Gefühle, Gedanken und Zustände zu vermitteln, sagte Lija. Genau. Und wie macht man das? Nur durch sich selbst, durch die eigenen erhabenen Gefühle. Um andere einzustimmen, muss man sich zuerst selbst einstimmen. Lehrer, kannst du mir sagen, wie ich mit dem Gefühl der Entspannung umgehen kann? Fragte Karina. Wenn ich ein Ergebnis erreiche und gelobt werde, fange ich sofort an, mich zu entspannen. Und dann ist es sehr schwierig, wieder in die Spur zu kommen. Der Hüter des Wissens schaute sich in der Gruppe der Schüler um und sandte energetische Strahlen der Wärme und bedingungslosen Liebe aus. Jeder auf der Lichtung spürte die Gnade, die durch den Blick des Meisters floss. Sie drang in das Herz ein und wärmte. Sie schenkte Hoffnung, Ruhe und Frieden. Schließlich ergriff der Hüter das Wort und wandte sich nicht nur an Karina, sondern auch an jeden einzelnen Schüler. »Ihr alle dürft nicht nachlassen«, sagte er streng. Aber in seinen Augen lag der aufrichtige Wunsch, zu helfen. »Es sind die Teufel, die uns suggerieren, dass man aufhören kann, wenn man ein kleines Ergebnis erzielt hat. Das ist eine falsche Vorstellung, die man ablehnen muss. Stattdessen muss man sich selbst zum Erfolg motivieren und sagen, ich habe heute Erfolg gehabt und werde morgen und übermorgen Erfolg haben. Der Hüter schwieg und analysierte, ob die Jünger die Botschaft richtig verstanden hatten. Lehrer, sollen wir etwa wie Sportler denken? Schlug Karina vor und schaute in das Gesicht des Großen. Sportler, die wirklich etwas erreichen wollen, bleiben nicht bei einem kleinen Ergebnis stehen. Sie sagen sich, ich trainiere nicht hart genug, ich habe nur wenig erreicht, ich werde noch härter arbeiten und meinen eigenen Rekord brechen. Gut gemacht, Karina. Das ist ein sehr guter Vergleich, lächelte der Hüter. Es stellt sich heraus, dass wir Athleten sind, aber keine physischen Athleten, sondern spirituelle Athleten. Athleten pumpen ihren Körper auf, indem sie in der Turnhalle trainieren, und wir pumpen unseren subtilen Körper mit spirituellen Praktiken in Live-Kursen auf, rief Julia fröhlich aus. Alle Schüler lachten. Ja, das ist richtig, das ist das richtige Denken, bestätigte der Meister. großer Wächter, darf ich auch ein Beispiel geben? Ein zierlicher Mann mit langem blondem Haar, das am Hinterkopf zu einem dünnen Zopf geflochten war, trat an den Weisen heran. Der Weise nickte leise und übergab seinem Schüler das Wort. Das Leben ist wie eine Taschenlampe. Solange man den Knopf der Taschenlampe drückt, brennt das Licht. Wenn du aufhörst, sie zu drücken, geht das Licht aus. Unser Leben ist also hell, gesättigt und leicht, aber nur, solange wir uns bemühen. Wir bringen etwas Gutes in die Welt. Dann ist unsere Glühbirne an. Und wenn wir uns entspannen, geht das Licht aus und der Abbau beginnt. Eine sehr schöne Metapher für das Leben. Ich sehe, dass sich die Lektionen gelohnt haben, leuchteten die Augen vom Hüter. Du musst jeden Tag eine solche Fackel anzünden, versuchen, so viel Licht und Positives wie möglich in den Tag zu bringen und die Entspannung für die Zeit des Schlafes aufheben. Dann wirst du merken, wie sich dein Leben verändert. Meister, nicht alle Menschen verstehen unsere Veränderung und Entwicklung, nicht wahr? Fragte Lea behutsam. Sicherlich nicht. Es wird immer Menschen geben, die uns beurteilen oder falsch beurteilen, aber wir dürfen uns deswegen nicht schlecht fühlen, denn die Menschen helfen uns, ohne es zu wissen. Sie geben uns den Anstoß, besser zu werden, weisen uns auf unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten hin. Solchen Menschen sollte man mit Liebe danken. Alle lächelten und schon wurde in der Gruppe eine neue Frage gestellt. Es war offensichtlich, dass das heute angesprochene Thema den Schülern vom Hüter ein großes Anliegen war. Jeder war darauf konzentriert, sich weiterzuentwickeln und intensiv an sich selbst zu arbeiten. Lieber Lehrer, kannst du mir sagen, wie ich mit meiner inneren Angst fertig werde, die mich daran hindert, groß zu denken und neue Leute für den Unterricht zu sammeln? Sprach den Großen ein Mädchen, dünn wie ein Schilfrohr an. Ihr blasses Gesicht war vielleicht das Einzige, was man von ihren Augen sah. Grau, groß und mit langen Wimpern. Alles kommt aus der Kindheit, antwortete der Hüter. Wenn ein Kind in der Kindheit aktiv ist, beginnen die Erwachsenen, es zu unterdrücken. Geh nicht dorthin, tu das nicht, lauf nicht weg, frag nicht. Was werden die Leute von dir denken? Auf diese Weise werden die Kinder eingeschüchtert, damit sie leichter manipuliert werden können und der öffentlichen Meinung ausgeliefert sind. Und dann, im Erwachsenenalter, macht sich das stark bemerkbar und behindert die Fähigkeit, die eigenen Ziele zu verfolgen. Aber wir sind nicht schuld an unserer Erziehung, rief Karina aus. Was sollen wir jetzt tun? Ich glaube, ich weiß die Lösung, schlug Erik vorsichtig vor und faltete seine langen Finger zu einem Haus. Du musst das Problem in deinem Kopf ausmerzen. Mach dich über all deine Ängste und negativen Gedanken lustig. Sonst werden sie sich immer wieder in dein Leben einmischen und dich stören. Du musst sie besiegen. Der Lehrer nickte zustimmend und bestätigte Erics Worte. Großer, meldete sich Julia wieder zu Wort. Ich habe vor kurzem im Unterricht gelernt, dass es in jedem Menschen einen unsterblichen Punkt gibt, der sich in einen Leuchtgeist verwandeln kann. Kannst du mir sagen, was dieser Punkt ist? Wie kann man ihn sehen? In der Seele eines jeden Menschen befindet sich ein Funke Gottes, ein Teilchen, das er von sich selbst getrennt und in subtile Körper gelegt hat. Aber weil wir auf der Erde sind, unter der Schicht der Sünde, der Unwissenheit, des Missverständnisses, wird dieser Funke unsichtbar. Jeder hat ihn. Er ist nur tief im Inneren verborgen, sagte der Hüter des Wissens. Aber leider wollen viele Menschen nicht lernen und sehen nur das Negative um sich herum und bringen es in die Welt. Sie erleben selbst schlechte Gefühle und ermutigen andere, dasselbe zu tun, sagte Michael traurig und senkte seinen Blick. Ja, es gibt solche Menschen, bestätigte der Weise. Menschen gehen in die Irre. Aber die Wahnvorstellungen der meisten Menschen sind das Ergebnis einer falschen Erziehung. Es ist die falsche Identität, die ihnen von einer kranken Gesellschaft eingeflößt wurde, die aus solchen Menschen spricht. Sie sollten bemitleidet werden. Denn der Funke Gottes schlummert in ihnen. Sie wissen es nur nicht. Und wenn du es nicht schaffst, einen solchen Menschen aufzuwecken, solltest du ihn wie ein Trainingsgerät behandeln. Sage dir, aha, Gott erteilt mir eine Lektion. Wenn ich mit einem solchen Menschen kommuniziere, kann ich meine Schwächen, meine Unzulänglichkeiten, meine schlechten Eigenschaften aufarbeiten und durcharbeiten. Wenn es nicht eine solche schlechte Person gäbe, die als Simulator dient, mit wem würde ich dann üben? Die armen Blinden, sagte Milena traurig. Wenn ich das Leiden solcher Menschen sehe, möchte ich den Kopf in den Sand stecken, um mich vor diesem Schmerz zu verstecken. Ich verstehe, dass dies eine Lektion ist, die unser Mitgefühl öffnet. Aber wenn man oft solche Schrecken sieht, verhärtet das das Herz. Vielleicht ist es eine Abwehrreaktion auf den Schmerz? Sie seufzte. Wie können wir ihn vermeiden, lieber Meister? Milena, antwortete die Wächterin und sah sie mit Wärme und Liebe an. Dieser Schmerz ist ein sehr gutes Gefühl. Er erinnert uns an unsere Bestimmung. Wenn der Schmerz um andere auftaucht, bedeutet das, dass etwas Menschliches in uns erwacht. Wir müssen diesen Schmerz nur in die richtige Richtung lenken. Wir sollten anfangen, aufrichtiger und tiefer für die Menschen zu beten. Wenn wir diesen Schmerz richtig verstehen und nicht versuchen, vor ihm davonzulaufen, wird er starke Emotionen wecken, die unsere Herzen entflammen werden. Dieser Schmerz ist von Gott gegeben, damit wir aus unserem Schlaf und unserer Passivität herauskommen, um zu beginnen, Großes zu tun und unseren Nächsten zu helfen. Lehrer! Hob seine Hand ein schlanker Mann mit grauem Haar und einem stechenden, scharfen Blick. Im Unterricht erwecken wir nur positive Gefühle in uns. Wir lernen, uns über alles zu freuen und mit der Zeit wird es zur Gewohnheit. Kann diese Freude mechanisch werden? Ist sie schlecht? Alles kann mechanisch werden, wenn man es automatisch macht. Um dies zu verhindern, musst du dich ständig verbessern, erklärte der Weise gutmütig. Wenn du das Gefühl hast, dass eine Handlung, ein Gefühl oder ein Zustand für dich mechanisch wird, ändere es. Gehe höher, setz dir neue Maßstäbe, tue neue und ungewöhnliche Dinge, mache komplizierte und erhabene Praktiken. Großer Hüter, sag mir, dass es in uns allen negative Einstellungen gibt, die uns daran hindern, uns weiterzuentwickeln, sagte Erik wieder und sah den Meister nachdenklich unter seinen blassen Augenbrauen an. Ich habe gehört, dass sie oft im Unterbewusstsein verborgen sind und eine bestimmte Situation bringt sie zum Vorschein. Aber wie findet man diese Haltungen bewusst? Der Weise schwieg einen Moment lang und schaute sich mit einem geheimnisvollen Blick auf der Lichtung um. Dann sagte er, man muss in sich selbst hineinschauen. Sehen, welche Probleme, Unzulänglichkeiten und schlechten Eigenschaften in unserer Persönlichkeit stecken und in uns selbst die richtige Einstellung kultivieren, um alle Negativität zu besiegen. Wir haben zum Beispiel Angst, mit Menschen zu kommunizieren. Unsere Aufgabe ist es also, diese Angst zu überwinden. Beginne mit den Menschen, ruhig und freudig zu kommunizieren. Dazu ist es notwendig, sich dieser Angst bewusst zu werden, zu analysieren. Ja, diese Angst lebt in meiner Brust. Einige Gedanken verursachen sie, wahrscheinlich die Vorstellungen, dass die Leute mich verurteilen werden, und sich zu antworten, na und? Und lache über diese Angst. Sollen sie mich doch verurteilen, wie sie wollen. Ich weiß, dass ich das Richtige tue, sagte der Weise mit einer leichten Wehmut in seiner Stimme. Als Kind, im Alter von 7 Jahren, als ich mich spirituell entwickeln wollte, hielten mich meine Eltern für verrückt. Schließlich bauten sie den Kommunismus auf. Für sie existierte Gott nicht. Lieber Meister, Wie in aller Welt hast du das geschafft?", rief Carina entrüstet aus. "Ich nahm es leicht", antwortete der Weise mit einem Lächeln, "weil ich wusste, dass es meins war. Ich wollte mich geistig weiterentwickeln. Es war mir egal, was andere sagten. Es war mir egal. Ich werde trotzdem mein eigenes Ding machen. Es gibt so viele Menschen, wie es Meinungen gibt. Wenn wir auf die Meinung aller achten, werden wir verrückt. Und dann sind wir Sklaven einer kranken Gesellschaft", beendete der Hüter seinen Gedanken. Und schon hob sich die nächste Hand in den Himmel. "Lehrer, ich habe kürzlich die Idee gehört, dass das Coronavirus ein absichtlicher Versuch Gottes ist, die Bevölkerung der Erde zu reduzieren. Schließlich leiden die Menschen und die Umwelt unter der Überbevölkerung. Sag mir, wie man den Menschen helfen kann?" Ein stilles, unauffälliges Mädchen in einem dünnen grünen Anzug wandte sich an den Weisen. "Die Menschen leiden in erster Linie unter ihrer eigenen Unwissenheit, Unwissenheit und Unverständnis", sagte der Weise. Und in seiner Stimme lag ein bitterer Ton des Mitgefühls, der Sorge um alle Menschen auf der Welt, um die gesamte Menschheit. "Die Weltbevölkerung wächst aufgrund der Unwissenheit der Menschen. Man sagt ihnen, sie sollen Kinder bekommen, und sie tun es, ohne darüber nachzudenken, ob sie für ihre Kinder sorgen können, ob sie ihnen alles geben können, was sie brauchen. Dies ist besonders in asiatischen Ländern verbreitet. Dort gebären Mädchen ab ihrem 14. Lebensjahr bis ins hohe Alter. Je mehr Kinder, desto besser denken sie. Deshalb gibt es in solchen Ländern Hunger, Banditentum und Arbeitslosigkeit." "Aber können wir ihnen helfen, lieber Meister?", fragte Viktor mit Hoffnung in seiner Stimme. "Ja", antwortete der Hüter zuversichtlich. "Es ist notwendig, das Bewusstsein in diesen Menschen zu wecken, sie zu erleuchten, ihnen mehr Wissen, Licht und Weisheit zu bringen. Dann wird sich ihr Leben zu verändern beginnen. Sie werden nachdenken und allmählich alle ihre Probleme lösen. Nicht nur die Überbevölkerung, sondern alle Nöte der Menschen kommen aus der Unwissenheit. Genau dagegen müssen wir ankämpfen." In diesem Moment trat eine der Schülerinnen vor. Eine große, grünäugige Blondine mit langen, lockeren Locken, die ihr über die Schultern fielen, und einem freundlichen Lächeln. "Lieber Meister", sagte sie zu dem Weisen, "es gibt einen Brauch, bei dem man für die Toten beten muss. Wir können Ihnen also mit unseren Gebeten helfen und Sie können uns helfen? Kannst du mir helfen, das zu verstehen? Ich bin ziemlich verwirrt über diese Frage", lächelte das Mädchen verlegen, als es erkannte, dass der Hüter des Wissens alles aufschlüsseln und helfen würde, die Wahrheit herauszufinden. "Eva, wenn wir für die Toten beten, geben wir ihnen unsere positiven Gefühle und sie helfen uns im Gegenzug. Sie können uns leiten und uns gute, weise Gedanken schicken. Es findet also ein gegenseitiger Austausch statt", sagte die Lehrerin und fügte streng hinzu. "Aber wenn dieser Austausch einseitig ist, wenn wir uns nicht an die Toten erinnern, wenn wir nicht für sie beten, dann werden wir sie nicht hören, auch wenn sie uns helfen wollen." "Hüter, ist es wahr, dass die Toten in einer besseren Position sind? Sie können die Zukunft und unser aller Leben sehen", sagte der neugierige Schüler erneut. "Ja", antwortete der Meister kurz, und ein verwundertes Lächeln kam über seine Lippen. "So sind die Schamanen entstanden. Die toten Verwandten fragten sich, wie sie ihre auf der Erde verbliebenen Nachkommen zur Vernunft bringen könnten. Sie baten Gott um Hilfe, und er riet ihnen, dass sie einen Schamanen bräuchten, der mit den Toten in Kontakt treten und den Lebenden nützliche Ratschläge und Hinweise geben könne. So entstanden Menschen, die eine Verbindung zwischen den Toten und den Lebenden herstellen. Schamanen, Medien, Hexen. Es ist, als wären wir für sie blind und sie sind sehend. Sie sehen unser Leben vor uns." "Toll. Wie nimmst du Kontakt mit den Toten auf?", fragte Carina mit Interesse. "Man muss mehr beten, mehr an sie denken und sich mehr an sie erinnern. Dann wird die Verbindung hergestellt und wir werden die Gedanken auffangen, die uns von der anderen Seite geschickt werden. Aber sehr oft erhält ein Mensch einen Gedanken von denen, die in der anderen Welt leben, von Engeln, von den höchsten Kräften, und der Mensch ignoriert ihn. Er macht es auf seine eigene Weise und gerät in Schwierigkeiten. Es ist wichtig, auf die Gedanken zu hören, die uns einen Hinweis geben, wie wir leben sollen. Die Sonne stand bereits in der Mitte des Himmels und warf ihre goldenen Strahlen auf die Lichtung. Aber die Fragen der Schüler blieben bestehen. Wächter, wie kann man sich weiterentwickeln, wenn immer wieder Faulheit auftaucht? Fragte Julia erneut. Faulheit ist die Mutter aller Laster, sagte der Meister. Um die Faulheit zu besiegen, muss man sie zunächst einmal erkennen. Man muss ihre Existenz akzeptieren. Faulheit erwächst gewöhnlich aus negativen Einstellungen in der Kindheit. Seit der Kindheit heißt es: Setz dich, leg dich hin, iss. Warum rennst du so schnell? Warum schreist du? Bleib ruhig sitzen, schreie nicht, springe nicht. Dadurch wächst das Kind passiv und faul auf. Und mit dieser Faulheit beraubt es sich selbst um eine Menge. Es unternimmt keine aktiven Anstrengungen, um gute und helle Dinge in sein Leben zu bringen. Diese schlechte Angewohnheit ist wie eine Sucht nach Alkohol, nach Zigaretten. Wir müssen sie loswerden, sonst wird uns die Faulheit umbringen. Sie wird uns in ein Faultier verwandeln, das nur am Essen und Schlafen interessiert ist. Ja, ich werde immer faul, wenn ich esse, gestand Julia verlegen. Das hat mit dem Instinktzentrum zu tun, erklärte die Wächterin. Das Instinktzentrum schaut mich an und sagt, aha, er hat gegessen, das war's, er braucht die Energie nicht mehr. Ich werde ihm keine Energie mehr geben, um die Aufgabe zu erledigen. Um dies zu vermeiden, solltest du versuchen, morgens nichts zu essen. Am besten ist es, mit dem Essen am Abend zu beginnen. Dann schaut dich das Instinktzentrum an und sagt, ah, kein Essen. Wie kann das sein? Vielleicht gebe ich ihm nicht genug Energie, sodass er keine Nahrung finden kann, und beginnt, dem Menschen mehr Energie zu geben. Das war schon in der Antike so, als es notwendig war, Nahrung durch die Jagd zu finden. Unser Körper lebt immer noch nach solchen alten Gesetzen. Wir müssen darüber stehen, um uns zu entwickeln, um zu arbeiten, um Macht über unseren Körper zu haben und nicht umgekehrt. Ein Mann mit zarten, aristokratischen Zügen meldet sich. Ist es möglich, sich mit der Muse zu identifizieren, zum Beispiel? Ist es möglich, sich zum Beispiel mit der Muse zu identifizieren? Fragte er den Weisen. Kyrill, Identifikation ist immer schlecht, antwortete der Hüter. Selbst wenn man sich mit guten Dingen wie der Religion identifiziert, kommt etwas Schlechtes dabei heraus. Kreuzzüge, Dschihad oder Inquisition, griff Milena das Gespräch auf. Der Lehrer nickte und erklärte, durch die Identifikation entstehen negative Gefühle. Die Menschen beginnen zu glauben, dass ihre Religion die richtige ist und dass es keine andere geben sollte. Jedes Argument von jemandem, der einen anderen Glauben hat, wird schmerzhaft und aggressiv wahrgenommen. Man muss immer bewusst bleiben. Dann kommen die richtigen Gedanken. Ich habe meine Religion. Diese Leute haben ihre. Wir können friedlich koexistieren. Lass sie auf ihre Weise zu Gott gehen und ich auf meine Weise. Darin liegt kein Problem. Nur ein nicht identifizierter Mensch, der sich in einem bewussten Zustand befindet, kann das sagen. Das ist es, wonach man streben sollte. Lieber Meister, ich habe kürzlich erfahren, dass es Menschen gibt, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren und dies auch offen sagen. Kannst du dir das vorstellen? Sagte ein Mädchen mit Kurzhaarschnitt, das einen schwarzen Hosenanzug trug. Ist das vom Standpunkt der menschlichen Entwicklung und seiner Seele aus gesehen normal? Beendete sie und wartete auf die Antwort des Hüters. Alina, du musst wissen, dass solche Menschen ein Paradebeispiel für Indoktrination sind, sagte der Weise, und in seiner Stimme blitzte ein Hauch von Alarm auf. Im Westen werden die Kinder von Kindheit an in der Schule gefragt: Was willst du werden? Junge oder Mädchen? Aber wenn diese Frage nicht gestellt würde, würden die Kinder nicht einmal darüber nachdenken. Schließlich ist das alles eine Weisheit der Natur. Und diese Fragen säen Zweifel in den Kindern, um sie in die falsche Richtung zu lenken. Lehrer, es gibt schon ziemlich viele solcher Leute, nicht wahr? Merkt denn keiner von Ihnen, dass Sie auf diese Weise programmiert werden? Fragte Eva erstaunt. Es ist unsichtbar, weil jeder auf die gleiche Weise indoktriniert wurde, so der Hüter. Wir müssen daran denken, dass wir das Ergebnis der Indoktrination und der Nachahmung von Freaks sind. Weil alle gleich denken, sehen wir diese Programmierung in der Gesellschaft nicht. Es scheint, dass jeder so lebt. Also ist es normal. Und die Menschen sind deswegen unglücklich. Sie leben in Lastern, Sünden und Kummer. Sie haben das falsche Programm für alle aufgestellt. Wir sollten diesen Unsinn, der uns eingetrichtert wurde, aufdecken und ihn bekämpfen. Je eher wir all diese Vorschläge zurückweisen, desto eher werden wir glückliche Menschen sein. Denn innerlich will jeder glücklich sein, aber in Wirklichkeit tut er alles, um unglücklich zu sein. Weil er den Zwängen von Menschen erliegt, die selbst unglücklich sind, die ihr Leben nicht richtig gelebt haben. Ja, das ist richtig, stimmte Alina den Worten vom Hüter zu. Denn Kinder sind in der Kindheit glücklich, weil sie noch nicht abgehärtet worden sind. Man hat ihnen noch kein falsches Programm beigebracht. Und dann wachsen sie auf und werden zu elenden Menschen, Teil der Herde, sagte Viktor traurig mit seiner Stimme. Und je weiter man mit dem Alter kommt, desto mehr Programme. Erst flößen sie ein: Willst du ein Junge oder ein Mädchen sein? Und dann fragen sie: Willst du leben oder willst du sterben? So werden sie dich indoktrinieren. Man weiß nie, was sie sich einfallen lassen. Es ist beängstigend, sich das vorzustellen. Ganz richtig, sagte der Meister. Deshalb sollten wir nicht alle Menschen um uns herum imitieren, sondern nur weise, erfolgreiche Menschen, die glücklich geworden sind. Dann werden auch wir uns in einem vergeistigten Zustand befinden, denn wir werden aufhören, den dummen, hässlichen Haltungen zu folgen, die uns die Unwissenden vermitteln. Der weise Mann beendete seinen Gedanken und die Frage wurde sofort von einer anderen Schülerin aufgegriffen, einer nicht mehr ganz jungen Frau mit tiefblauen Augen unter gewölbten schwarzen Augenbrauen. Wächter, ich habe in einem Buch Zwischen den Welten die Abenteuer der Seele gelesen, dass der große Vaterländische Krieg eine Verschwörung der dunklen Kräfte war. Kannst du mir sagen, was die richtige Einstellung zum Maifeiertag ist? Mir wurde von Kindheit an beigebracht, dass dies der wichtigste Feiertag ist, dass der Kommunismus und Stalin den bösen Hitler und seinen Faschismus besiegt haben. Und jetzt sollten wir ihn mit Respekt behandeln. Aber ich bezweifle das. Ich glaube, es ist viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Stalin und Hitler waren zwei Schurken, die mehr Böses, mehr Schaden und mehr Leid über die Menschen bringen wollten. Sie haben Lager und Gesetze erfunden, damit sich die Menschen schlecht fühlen. Sie begannen den Krieg, um Menschen zu foltern. Und wenn Hitler gewonnen hätte, würden wir den Tag des Sieges über den Kommunismus feiern und den Faschismus mit der gleichen blinden Freude verherrlichen. Lehrer, liege ich richtig in der Annahme, dass staatlich anerkannte Feiertage nur eine weitere Möglichkeit sind, die Meinung der Menschen zu manipulieren? Fragte Erik. Ja, auch das ist eine Form der Manipulation durch den Staat, sagte der Weiser traurig. Sie versuchen ständig, uns mit falschen Ideen zu indoktrinieren, um die Menschen zu Marionetten zu machen. Der 1. Mai, Paraden, Demonstrationen mit Plakaten sind alles Indoktrinationen, das die Regierung zu verteidigen und für sie zu kämpfen hat, andere Menschen zu töten, selbst in den Tod zu gehen, in Afghanistan, Tschetschenien und so weiter. Und das alles nur wegen des Ehrgeizes eines Anführers, sagte Eva bitter. Wenn solche Ideen eingeschleust werden, lassen sie die Menschen wie Narren aussehen, sagte der Weise. Und dann freut sich der Staat, dass die Menschen gefügig und dumm gemacht werden, wie Schafe, die leicht zu kontrollieren sind. Wir müssen also bedenken, dass wir ständig von Propaganda und Werbung umgeben sind. Wir müssen sie in uns selbst erkennen, uns aus dem hypnotischen Schlaf befreien, in dem wir uns befinden. Und dann wird sich ein Zustand des Erwachens einstellen. Heute war ein langer und ereignisreicher Tag. Die Sonne war schon ziemlich tief in den rosafarbenen Bergdunst gesunken. Der Meister schien in diesem Dunst des Sonnenuntergangs von innen heraus zu leuchten. Die Schüler lauschten mit Dankbarkeit und Ehrfurcht den Worten des Weisen. Erhabene Gefühle und Zustände wurden im Herzen eines jeden geweckt. Die Seele war von Wissen erfüllt und es war, als würde sie über der Erde schweben und immer höher zu Gott und der Wahrheit aufsteigen. Zum Abschluss des langen Gesprächs sagte der Lehrer ein schönes Gedicht auf. Leb wohl, vergängliche Welt! Die Trennung von dir fällt mir leicht. Alle Menschen sind bedauernswerte Sklaven ihrer eroberten Wünsche. Indem ihr nach Glückseligkeit in Sünde sucht, werdet ihr nur ein Grab darin finden. Mitten in Ausschweifung und Leidenschaft werdet ihr ziellos in Qualen sterben. Aber ich werde in Santa Nu den Weg zur Wahrheit und zum Glück finden. Und für immer werde ich löschen das Feuer des Verlangens und der Leidenschaft.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.amazon1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen. Dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.